Wahrscheinlich muss man hier noch etwas schalten, damit das funktioniert. Aber das macht mein Techniker gleich. Also, ihr habt meinen höchsten Respekt, dass ihr noch da seid, dass ihr bereit seid, die nächsten 37 Minuten mit mir über das Evangelium nachzudenken. Mancher guter Christ, der hat jetzt gerade seine Sabbatruhe, die auch okay wäre. Also, was mich betrifft, sollte jemand einschlafen, tut es dann mit gutem Gewissen, ich nehme es nicht persönlich. Und für die alle anderen bete ich, dass sie einen großen Gewinn haben für ihren Alltag. Gemeinde vom Evangelium her gestalten, das war und das ist das Thema unseres Tages. Und wir haben am Vormittag darüber nachgedacht, wie sehr das Evangelium in unserem eigenen Herzen in Gefahr ist, dass es durch Gesetzlichkeit oder durch eine billige Gnade irgendwie zerstört wird. Das war vorher auch so und irgendwann ist es dann da, seht ihr, so. Und wir haben eine Tabelle angesehen und ich hab vergessen, das zu sagen. Draußen liegen wahrscheinlich noch 45 von diesen Blättern, wo diese Tabelle ausführlich ist, das, was wir Vormittag im Schnelldurchgang mit 3 oder 4 Zeilen nur gemacht haben. Das Evangelium ist immer in der Mitte und das Evangelium ist der Weg, den wir gehen können, den wir gehen und wählen dürfen. Es ist das Übernatürliche. Wir schaffen es von uns aus nie. Nie. Und das zu erkennen, macht uns sehr abhängig von unserem Gott, macht uns demütig. Und ich habe vorhin noch kurz noch einmal diesen Vers gelesen, den der Apostel Paulus gesagt hat von sich selbst. Er sagt, wenn es um die Sünder geht, von denen ich der Größte bin. Es muss im Alltag von Paulus immer wieder die Möglichkeit gegeben haben, durch Gottes Geist ihm klarzumachen, wer er wirklich ist. Und erst von dieser Basis, durch und durch sündig, zu diesem gerettet, ein neuer Mensch in Christus, vollkommen begnadigt. Und es gilt, dass wir als Christen an der Stelle üben und trainieren. Paulus schreibt mal dem jungen Timotheus im 1. Timotheusbrief im 4. Kapitel, Vers 7, übe dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Er sagt, dass ins Fitnessstudio zu gehen nicht ganz so viel Gewinn bringt an der Stelle. Also ein bisschen schon. Und dann sagt er, aber weißt du was? Und hier ist das Wort Gymnastik drinnen. Gymnaze des Herfton. Und es ist ein Imperativ. Übe dich aber selbst. Mach Gymnastik. Gymnastik, wenn es um das Thema Gottesfurcht geht. Übung bedeutet immer, dass in unserem Gehirn etwas passiert, etwas neue Spuren eingefallen werden. Und jetzt stellen wir uns vor, was es bedeutet, wenn wir es lernen im Alltag. Immer wieder zu Gottes Ehre zu leben, kurz innezuhalten und zu fragen, wie könnte ich auf diese Situation so reagieren, dass Gott geehrt wird. Viel Spaß bei dieser Art von Gymnastik in der kommenden Woche. Wir haben mit dem Zitat von Spurgeon aufgehört. Hier ist es nochmal, dass so stark die Gnade Gottes rühmt. Wenn ich das Gefühl hatte, Gott und sein Gesetz seien hart, da fand ich es einfach zu sündigen. Aber wenn ich vor Augen hatte, wie freundlich, gütig, überfließend, barmherzig Gott war, da schlug ich mir an die Brust und dachte, wie konnte ich nur jemals gegen den rebellieren, der mich so sehr geliebt hat und mein Bestes will. Die Gnade. Spurgeon wusste, genau wie Paulus, dass die Gnade das mächtigste Werkzeug ist, uns zu verändern. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, Titus 2, Vers 11. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt, das wissen wir. Aber Rettung ist ein sehr, sehr weitgehender Begriff. Es ist weit mehr als nur, ich komme einmal in den Himmel. Es ist dieses Wachstum in die Ebenbildlichkeit Gottes hinein. Und dann sagt Paulus, diese Gnade erzieht uns. Uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Ich bleibe heute ganz brav jetzt bei diesem Mikrofon. Am Vormittag bin ich da gestanden und wir haben darüber nachgedacht, wie das Boot in beide Richtungen kentern könnte und wie alle möglichen Menschen und Christen an diesem Boot auch zerren und ziehen. Und manche haben ja den Eindruck, durch Moral, durch Gesetz werden wir von den Wesen dieser Welt bewahrt. Und Paulus sagt, die Gnade bewahrt uns, nicht das Gesetz. Das Gesetz ist uns gegeben, damit wir unsere Schuld erkennen. Ich lese etwas von Charles Haddon Spurgeon, der hat so gesagt, nicht Spurgeon, sondern Martin Luther, die Hauptaufgabe des Gesetzes ist es, nicht Menschen besser zu machen. Das ist wichtig für uns. Jugendmitarbeiter, Eltern, die Hauptaufgabe des Gesetzes ist es, nicht Menschen besser zu machen, sondern schlechter. Schlechter. Das Gesetz zeigt ihnen ihre Sünde und durch diese Erkenntnis sollen sie demütig, erschreckt und zerschlagen werden. Und dann aus diesem Zerschlagensein geht es weiter, damit sie dazu getrieben werden, Gnade zu suchen und so zu dem herrlichen Christus zu kommen. Immer wieder das Gleiche. Das ist das Evangelium, wenn wir unsere Sünde erkennen. Und ich kann nur sagen, komm dir auf die Schliche im Alltag, wie dein Herz wirklich ist. Und dann fließt du zu dieser Gnade und durch die Gnade zu dem herrlichen Christus. Wie gestalten wir das Gemeindeleben und unser eigenes Leben vom Evangelium her, indem wir immer wieder die Heiligkeit und die Liebe Gottes, beides, zum Fundament machen und ansehen. Und indem wir ständig kommunizieren, dass nur die Gnade uns verändert. Nur die Gnade. Und dann, indem wir kommunizieren, dass es zuallererst auf das Herz ankommt und dass das erneuerte Herz sich dann Bahn bricht, auch im Alltag. Ich habe ein Zitat und es ist sehr wahrscheinlich, dass ich das vor 10 Jahren einmal gebracht habe. Das ist die Susanne Wesley, die auf die Frage ihres Sohnes, John Wesley, einer dieser Dreiergestirne, wenn es um das Thema Erweckung im 18. Jahrhundert geht, 1734, 35. Als junger Kerl hat er seine Mutter gefragt, Mutter, was ist Sünde? Gute Frage. Und die Mutter antwortet besser als jeder Theologe, Sohn, was immer dein Nachdenken schwächt, was immer dein Wahrnehmungsvermögen beeinträchtigt, was immer dir Gottes Gegenwart und Nähe verdunkelt, was immer deine Sehnsucht nach geistlichen Dingen schwächt, kurz gesagt, was immer die Autorität des Fleisches über den Geist stärkt, das ist Sünde, selbst wenn es an und für sich gut ist. Weil es in unserem Leben um eine Liebesbeziehung zu dem ewigen, dreieinigen Gott geht. Und Gottes Geist wird leicht betrübt durch unser Leben. Es ist so wichtig, dass wir an der Stelle uns auf diese Beziehung achten und dann dieses Evangelium in unserem Leben anwenden. Das gilt zunächst für uns, die Verkündiger, dass wir Evangelium verkündigen, dass unsere Gemeinden Das ist dann so, wie wenn reißt dich etwas mehr zusammen. Du musst doch deinen Vater ehren, nicht wahr? und reiß dich nur zusammen. Und man könnte fragen, was sieht Ehren aus, indem du ihn einmal pro Woche anrufst. Ja? Und das geht schon, das kann jeder von uns. Aber was bedeutet das im Herzen? Ich habe dieses Bild von dem jungen Mann gebracht. Ein weiteres Beispiel. Jeder von uns weiß, dass er dem anderen vergeben soll. Und doch quälen wir uns manchmal bis hinein in unsere Abende und Nächte hinein, wenn es um das Thema Vergebung geht. Es bringt nicht viel, dem anderen zu sagen, du musst vergeben, vielleicht wirst du sogar gesünder, wenn du vergibst. Das mag alles richtig sein. Ist noch nicht Evangelium. Das Evangelium lautet so, wie es Paulus formuliert hat. Und seid zueinander gnädig, barmherzig und vergebt einander. Und wie geht's weiter? Epheser 4, irgendwo ab Vers 29, 30, 31. So wie Christus euch vergeben hat. Das ist das Evangelium. Du kannst nicht dem anderen vergeben. John Piper sagt, vergeben ist wie fliegen. Wir schaffen es nicht. Wir stürzen immer wieder auf die Nase. Das Fliegen im Christenleben ist das Vergeben, das alleine aus der Vergebung Gottes kommt, indem wir ihn ansehen, wie gnädig und barmherzig er ist. Werden wir in der Lage, dem anderen zu vergeben. Das sind Übungen für uns, die wir verkündigen, die wir mit Teams arbeiten, bis hinein in unsere Kleingruppen ist die Frage, sind unsere Gemeinden vom Evangelium gesättigt oder sind es so, sei so wie Botschaften, sei so wie David. Na, wo steht das in der Bibel, dass wir wie David sein wollen, sollen? Aber auch gar nirgends. Welcher Teil vom Leben David für uns? Immer wieder wissen, auch wenn es um das Alte Testament geht, und das muss man erst lernen, und Eltern sind in der Gefahr. Ja, David, sei wie David. Esther, sei wie Esther. Ach Mensch, das Leben der Esther war am Anfang, das war gar nicht so toll. Lauft über einen Steg wie ein Model. Und dann wird sie von Ahasveros ausgesucht. Und Gott hat dann Mühe und er arbeitet an diesem Herzen. Und irgendwann ist sie ein Stück näher am Herzen Gottes. Aber sei wie Esther, nein. Sei wie Christus. Christus ist immer der bessere David, der bessere Josef, die bessere Esther. Es gibt ein sehr, sehr schönes Video auf YouTube zu finden. Geht auf Tim Kellers Botschaft zurück, wenn es darum geht, wie helfen wir unseren Kindern, die Geschichten, diese Geschichte des Alten Testamentes rüber zu retten, ohne dass wir nur so moralistisch daherkommen und sagen, du musst so werden wie Nehemia. Du musst und sei so wie David, wie er gegen Goliath kämpfte und so weiter. Also das ist ein Üben, ein Trainieren auf diesem Weg des Evangeliums. Weg von den sei so wie oder sei gut Botschaften hin zu hier ist Christus, guck ihn an. Und du wirst tatsächlich verändert werden. Und das gilt für den Gottesdienst, dass wir sie in unseren Gottesdienst einbauen, in unsere Hauskreise oder an die Orte, wo wir uns treffen. Es geht um unsere Seminare und Schulungen, dass sie vom Evangelium total getränkt sind, so wie ein Schwamm, wenn man anfasst, das Evangelium kommt raus. Jetzt würde ich gerne einen neuen Punkt anfassen, etwa so der Kampf der ersten Christen um das Evangelium. Wir haben ja manchmal den Eindruck, die ersten Christen, die hatten es leicht. Sie hatten eine neue Botschaft und mit dieser Botschaft sind sie hinaus und hinein in die Welt gegangen. Und natürlich haben sie die damalige Welt erobert. So einfach war das nicht. Es stand alles gegen das Evangelium auch damals, so wie im 21. Jahrhundert. Und die ersten Christen mussten sehr, sehr viel Denkarbeit leisten, wenn es um die Frage geht, wie verkündigen wir das Evangelium? Wie leben wir das Evangelium als Gemeinde? Was ist wirklich Evangelium? Zunächst hat ja das Evangelium die Juden erreicht. Die ersten Christen waren alles Juden. Und das waren dann aus unserer Perspektive Juden-Christen. Für den Juden war es ja zunächst mal das Höchste, zum Volk Gottes zu gehören. Das Buch Gottes hatten sie. Sie hatten die Offenbarung Gottes. Und in dieses Wissen hinein, zum Volk Gottes zu gehören, kommt jetzt das Evangelium und dann werden sie Söhne und Töchter Gottes. Sie erleben die Rettung und die Vergebung in Christus. Und viele von ihnen haben gedacht, das Höchste, das Beste, was einem Menschen passieren kann, ist, Jude zu sein und dann noch das Evangelium zu hören. Und so ist es nicht erstaunlich, dass als die ersten, nennen wir sie Missionare, als die ersten Christen rausgegangen sind in die Welt, wie ein Paulus, und das Evangelium verkündigt haben, Menschen zum Glauben gekommen sind, sie völlig anders gelebt haben als die Juden und als die Juden Christen. Und nach kurzer Zeit rumort es in Jerusalem, das war ja die große Mutterstadt Jerusalem, und dann hört man, hey, da gibt es doch tatsächlich Christen, die durch Paulus zum Glauben gekommen sind, die sind nicht beschnitten. Die halten das mosaische Gesetz gar nicht. Wie ist das möglich? Und da machen sich Paulus mit einer kleinen Gruppe auf. Sie kommen nach Jerusalem und Apostelgeschichte 15 ist das, die ganze Diskussion großartig beschrieben. Es stand so viel auf dem Spiel. Es stand die Freiheit des Evangeliums auf dem Spiel, weil einige pharisäische, moralistische Judenchristen gesagt haben, ohne das mosaische Gesetz geht gar nichts. Die haben nämlich gedacht, wir müssten, damit Menschen gute Christen werden, müssen sie erst zum Judentum konvertieren. Und wenn sie Juden sind, wenn sie gute Juden sind, dann können sie auch Christen werden. Die müssen also beschnitten werden. Und drauf kommt dann noch das i-Tüpfelchen, das Evangelium. Und das war die harte Diskussion in Apostelgeschichte 15. Was muss man letztendlich machen? Wie kann Evangelium, wie kann Mission in dieser Welt verkündigt werden? Es gab hier mal so einen Pointer. Wenn das jetzt die Juden sind, so richtig gute Juden, die haben dann noch das Evangelium, dann sagen sie, jetzt gehen wir in eine andere Kultur. Die andere Kultur ist dreieckig, die ist nicht so schön quadratisch und praktisch vielleicht, ja. Also was müssen wir machen, damit Menschen hier tatsächlich gute Christen werden? Und sie haben gedacht, ich habe es gelernt, sie haben gedacht, also die müssen erst ein bisschen jüdisch werden. Die müssen die ganze jüdische Kultur annehmen und dann können sie auch gute Christen sein. Und in Apostelgeschichte 15 kommt die Gemeinde Jesu, Gott sei Dank, zu einem völlig anderen Resultat. Und sagen, nein, nein, wisst ihr was, auf dem Weg hierher müsstet ihr ein bisschen mehr Dreieck werden. Und wir bringen ihnen das Evangelium. Und dann werden das griechische Christen, korinthische Christen, ohne dass sie erst das ganze Judentum durchmachen müssen. Warum? Weil das Evangelium ausreicht. Es ist nicht leicht für uns zu fassen. Erlösung bedeutet Christus plus gar nichts. Christus allein. Das reicht aus, dass in der Kultur ein Grieche mit seinem Gott lebt und seine anderen griechischen Kollegen und Freunde zu Christus bringt. Nee, die müssen nicht erst zunächst mal Juden werden, sondern sie dürfen direkt, ohne Abkürzung, zu Christus finden. Uns erscheint das sehr logisch, oder? Ja, das ist doch klar für uns. Für die damaligen Christen war das sehr, sehr schwer. Ein Petrus, Apostelgeschichte 10 und 11, zwei lange Kapitel, damit Petrus überhaupt die Schwelle zu einem römischen Hauptmann betritt, das wäre undenkbar für ihn gewesen. Der mag ja suchend sein, aber doch nicht Petrus. Das ist doch unrein. Da muss doch Gott erst durch einen Traum dreimal ein Tuch runterlassen, bis Petrus kapiert, oh warte, Gott hat irgendetwas vor, was weiß ich noch gar nicht. Und dann kommt in das Haus des Cornelius, dieses Hauptmanns, und dann sagt er, weißt du, ich wollte eigentlich gar nicht zu dir kommen, denn du bist ein Heide. Passt ja gar nicht rein in mein Denkschema hier. Ich bin Jude, aber Gott hat mir gezeigt, dass ich kommen soll und jetzt frage ich, warum bin ich überhaupt da? Das findest du im Neuen Testament immer und immer wieder, wie kompliziert es war, dass Juden überhaupt, Judenchristen verstehen, Christus genügt. Paulus war der, der das vorbildlich verinnerlicht hat und verstanden hat. Deshalb sagt er in 1. Korinther 9, ab Vers 19 bis 23, ist Hilfe für uns im 21. Jahrhundert. Ich bin den Griechen ein Grieche. Was? Ach so, du nimmst die Form an. Ja, mit aller Schuld und Sünde. Nein. Aber kulturell ist das für mich zunächst mal egal, ob ich als Grieche jetzt mal lebe oder als Jude. Ich lege das zunächst mal alles ab. Ich möchte Menschen so nahe kommen, damit sie Christus annehmen und ich werde ihnen keine weiteren Vorschriften machen. Jim Peterson, der das auf irgendeiner Konferenz einmal so dargestellt hat, hatte mich fasziniert, das ist viele Jahre her. Der hat gesagt, die ersten Christen mussten eine enorme Denkarbeit leisten und die Frage stellen, wenn es um Judenchristen geht, was ist Judentum und was ist Evangelium? Dass sie das herausklamüsern. Und sie haben gerungen mit der Frage. Und dann sagt er, nach 20 Jahrhunderten Christentum müssen wir alle noch einmal der Frage nachgehen, was ist in unserem Gemeindekontext Evangelium und was ist Gemeindekultur? Vielleicht super gute Gemeindekultur. Ist das überhaupt nicht die Frage. Die Juden hatten ja auch eine gute Kultur. Das war ja sogar Staatsreligion. Und trotzdem durften sie das nicht einfach den Griechen oder den Athenern überstülpen, sondern mussten sich mit der Frage auseinandersetzen, wie transportieren wir das Evangelium, und zwar reines Evangelium. Eine wichtige Sache für uns im 21. Jahrhundert. Wenn wir noch einmal diese Ebenen vor uns haben, Gottes Wort als die unterste Ebene und dann die mittlere Schicht, das Herz, vom Evangelium erfasst, der Liebe und der Gnade und dann was oben ist, dann ist es schon auch passend, im 21. Jahrhundert im Blick auf die Nichtchristen mal zu fragen, wie leicht oder wie schwer machen wir es, den Nichtchristen in unseren Gemeinderäumen das Evangelium zu begreifen? Wie viele Hürden haben wir in unserem eigenen Gemeindeleben, wenn es um Menschen von draußen geht? Paulus hat gesagt, weißt du was, alle Hürden runter. Alles, was ein Hindernis ist, runter, damit nur noch ein Skandalon bleibt. Das Skandalon des Kreuzes. Das, so würde Paulus argumentieren, ist Skandal genug. Und wir haben viele Hürden und schämen uns manchmal des Kreuzes. Und das ist völlig falsch, geliebt. Des Kreuzes müssen wir uns nicht schämen. Natürlich ist die Botschaft schwer zu verstehen. Christus plus nichts. Wie soll das überhaupt gehen? Aber das ist das Evangelium. Gerettet aus Gnade. Das ist die Gnade. Aber lasst uns die anderen Hürden ein Stück abbauen. Das, worüber andere Menschen stolpern. Im 1. Korintherbrief, im 14. Kapitel, behandelt der Apostel Paulus das Thema Gemeinde und manche Fragen, die auftauchen. Und unter anderem ist das die Frage des Sprachengebetes, des Zungenredens. Und da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber eine Sache ist ja Paulus wichtig. Es scheint ja, wie wenn das ganz normal in Korinth war und auch legitimiert war. Was Paulus stört ist, ab Vers 23 bis 25, dass Menschen, die keine Ahnung vom Glauben haben, in eine Gemeinde reinkommen und Bahnhof verstehen. Das war das Problem für Paulus. Und wenn wir das übersetzen in unsere Zeit, dann möchte ich die Frage stellen, was sind die Dinge in unserem Gemeindeleben, wo die anderen sagen, warte, da verstehe ich gar nichts. Das muss mir doch jemand erst erklären. Und dann sind wir gefragt, dass wir es anderen, die von außen kommen, ein Stück zugänglich machen, den Glauben zugänglich machen. Und ich sage, naja, weißt du, das ist halt so unsere Kultur. Das ist unsere christliche Kultur und sie ist schon geprägt seit 100 Jahren vielleicht oder 150 oder noch mehr. Und da werden wir auch nichts ändern, versteh sie oder nicht. Entweder du hast so große Sehnsucht, dass du wiederkommst oder nicht. Paulus würde sagen, runter mit allen Hürden, lass das Kreuz als Anstoß da sein. Aber nähert euch diesen Menschen. Deshalb habe ich am Anfang gesagt, eine Folge des Evangeliums in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft ist, nahe am Herzen der Menschen zu sein, ganz nahe dran zu sein und trotzdem nicht das Wesen dieser Welt anzunehmen. Das ist eine enorme Spannung. Und nur das Evangelium wird uns helfen. Und nur das Evangelium wird uns auch helfen, ihr Lieben, dass wir in den Gemeinden nicht zu viel streiten, darf man das oder das und muss man das oder das. Nur das Evangelium. Und je satter wir sind, je tiefer wir davon geschmeckt haben, je mehr wird sich eine Gemeinde ausrichten nach Gottes Herzen, der will, dass alle Menschen gerettet werden. Und ich habe eine kurze Thematik für uns, das sieht man jetzt sehr schlecht, das macht doch gar nichts, das ist ja sogar griechisch, obwohl es unsere arabischen Buchstaben. Es ist das Thema Liebe zum Fremden, Philoxenie. Die Liebe zum Anderen, ich habe das Vormittag erwähnt. In unserem Neuen Testament haben wir ein Wort, das uns sehr wohl bekannt ist, Gastfreundschaft. Gastfreundschaft. Aber jetzt sagt der Apostel Paulus, und es zieht sich durchs ganze Neue Testament, es ist sogar eine Bedingung für Älteste, dass sie Liebe zu dem Fremden haben, zu dem Anderen, zu dem, der draußen ist. Und da ist sowohl der Flüchtling, der Migrant gemeint, wie auch der, der in einer Subkultur in unserer Welt lebt. Dass wir an der Stelle unser Herz weit, weit aufmachen und sagen, er hat das Evangelium noch nicht. Was können wir tun, damit er etwas von unserer Gastfreundschaft, und die hat wirklich etwas mit dieser mittleren Ebene zu tun, dass er etwas davon merkt. Das, was uns alle auszeichnet, ist Angst vor dem Fremden. Xenophobie, die Phobie vor dem Anderen. Bis hin zu dem, der vielleicht zu einer anderen christlichen Denomination gehört, oder? So. Angst, ach, der ist nicht ganz unsere Richtung. Ein bisschen Angst, sofort erschrecken. Lasst sie uns ablegen. Und lasst uns an der Stelle mutig, so wie Jesus, hineingehen in eine Welt und die anderen, die Fremden, lieben. Das wird uns herausfordern. Und das ist eine mini kurze Wiederholung gewesen von vor 10 Jahren, wo wir das Thema ein bisschen ausführlicher behandelt haben. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen hineinnehmen in die Spannung, in der eine Gemeinde ist, wenn es darum geht, lebendige Impulse reinzubringen, Neues zu wagen im Evangelium. Wir haben hier den Lebensbogen einer Gemeinde und ich gehe davon aus, dass viele von euch so eine Skizze schon mal gesehen haben. Das ist für mich völlig okay. Ich liebe Wiederholungen. Ich selbst lebe von Wiederholungen. Hand hoch, wer schon mal so eine Skizze gesehen hat. Nicht so viele. Also da kann ich ja mutig weitermachen. Mit einer Gemeinde, das ist wie mit einem Menschenleben. Zunächst haben wir die Geburt und dann die frohe Kindheit. Und ihr dürft alle überlegen, in welcher Phase wart ihr dabei? In Mössingen, in Reutlingen, in Fullingen und die anderen zwei weiß ich jetzt gar nicht, welche Gemeinden. So. Da hatte irgendjemand eine Vision, eine Sicht, hat gesehen, da kann etwas entstehen. Großartiger Moment, wenn so etwas passiert und die Geburt stattfindet. Und dann eine sorglose Kindheit, wo es die Sicht gibt, Vision, ein Auftrag, ein Ziel und Gemeinschaft. Nicht viel mehr. Dann kommt die Jugendzeit dieser Gemeinde und es kommen Programme dazu. Sie müssen dazu kommen, um wie viel Uhr treffen wir uns? Natürlich. Um wie viel Uhr haben wir die Zeit, wo die Kinder ein Stück geschult werden und so weiter. Das ist die Jugendzeit, man hat viel, viel Power und auch Optimismus. Und irgendwann kommt die Erwachsenenzeit ran. Und da kommt, was ist hier neu, was ist nicht gewesen vorhin, hier ist eine Administration. Hier ist vielleicht ein Gebäude, man muss was mieten oder kaufen oder bauen und vielleicht hat man sogar einen 50% oder 100% angestellt. Das ist Verwaltungsarbeit, das muss irgendwie gemanagt werden, die Räume müssen geputzt werden und so weiter und so weiter. Und, oh Graus, es beginnt auch schon bald das Altern, der Alterungsprozess. Und dieser Alterungsprozess, da hast du die Administration, das Programm, die Gemeinschaft, ist alles da. Was fehlt, was bricht irgendwo weg? Es bricht dieses, dafür sind wir da, dahin wollen wir. Wir wollen ja Menschen mit dem Evangelium erreichen. Das ist ja die Geburt einer Gemeinde, hat immer mit der Rettung verloren zu tun, normalerweise. Immer geht es um die anderen, immer, nicht um uns. Nicht, dass wir haben, wo wir uns versammeln, sondern meistens die Verlorenen, die draußen. Und beim Alterungsprozess geht genau das flöten. Nichts geht so schnell verloren in einer Gemeinde wie die Vision. Wir möchten mit diesem Evangelium Pfullingen erreichen, mit diesem Evangelium Mössingen erreichen. Und wenn man nichts unternimmt, dann geht der Alterungsprozess noch weiter und weiter und weiter und weiter. Kann man sehr lange über so eine Folie nachdenken, sie ist richtig gut, sehr, sehr hilfreich. Und hier haben wir nicht nur den Ständer. So, dass man das wenigstens genießen kann, den Tod hier, nicht wahr? Da ist alles weg. Hier in dieser Bürokratie hast du noch die Administration. Ich bin ja in einer Gemeindegründungsinitiative im City Mentoring Programm und wir haben auch ein Institut. Wir kriegen Anfragen, wo Leute uns sagen, könntet ihr das Gebäude übernehmen? Der Durchschnitt bei uns ist 72 Jahre, wir haben noch 11 Leute und wir haben immer noch unsere Lieder und ganz genauso, wie wir es all die Jahre hatten. Aber jetzt merken wir, das Gebäude sollte doch in andere Hände kommen. Da ist auch irgendetwas schiefgelaufen, oder? Das hier ist kritisch. Da geht die Gemeinschaft verloren. Da hast du noch die Gottesdienstprogramme und das ganze Gemeindeprogramm. Das oben funktioniert noch super. Aber hier ist nicht mehr der Pulsschlag. Auch die Gemeinschaft fehlt. Die einzige Möglichkeit der Rettung von diesem so allzu natürlichen Weg ist ganz natürlich. Ein Leben geht so. Ein Gemeindeleben geht so. Jede Organisation, jede Firma verläuft so. Die einzige Rettungsmöglichkeit ist, dass hier früh, sehr, sehr früh, diese eine sehr berühmte S-Kurve, wo neues Blut, neue Ideen, neue Impulse, neue Kraft reinfließt in ein Gemeindeleben. Ich bin mit Geschäftsleuten zusammen gewesen, die haben gesagt, Harald, das hättest du wesentlich früher machen sollen. Du müsstest hier ansetzen. Das ist unsere Sicht heute, wenn es um eine Organisation geht. Okay, ihr dürft sie ansetzen, wo ihr wollt. Ich bin manchmal mit Gemeinden zusammen und sie sagen, wir brauchen diese S-Kurve. Ich sage, wo seid ihr? Seid ihr hier? Irgendwo? Sagen sie, nein, nein, wir sind hier. Das wird schwierig. Das wird sehr schwierig. Je weiter man weg ist von dem Punkt, wo noch ein Stück Dynamik und Energie da ist, je schwieriger wird das. Je mehr muss eine Gemeinde sich im Klaren sein, wo sie ist, ob sie diesen Weg weitergehen will oder nicht. Ist doch ein Stück eine Frage der Generationen, ihr Lieben. Das ist, jede Gemeinde weiß ein Stück, wie viele Jahre hier dazwischen liegen. Was mir über das Nachdenken klar geworden ist, diese Abschnitte werden in unserer Zeit wahrscheinlich immer kürzer, weil wir in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit leben. Es ist nicht wie vor 100 Jahren, wo man von irgendeiner Kultur sprechen konnte. Oder vor 1000 Jahren, du hast von einer mesopotamischen Kultur gesprochen und dann weißt du, wie du redest von 2000 Jahren. heute in unserer Zeit ist das so kurzlebig. Und die Frage ist, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir es, die junge Generation einzubeziehen? Also für so eine S-Kurve brauchst du unbedingt die junge Generation. Nehmt sie mit. Sie sind wahrscheinlich froh, wenn sie aktiv hier mitgestalten dürfen und nicht hier einfach sehen, wie manches vielleicht bergab geht. Zu Pfingsten hat Petrus gesagt, und es ist die Prophezeiung aus Joel, eure Jungen werden Gesichter sehen. Eure jungen Leute, die werden eine Sicht bekommen. Es ist etwas möglich mit Gott, durch Gottes Geist, mit dem Evangelium. Und ich bin froh, dann steht auch eure Älteren, sind auch dabei, ist gut. Auch ich darf noch mit dabei sein, auch mit Gemeinde vom Evangelium hergestaltet, aber ich möchte es nicht ohne die Jüngeren tun. Weil die Jüngeren, wenn wir haben jetzt Richtfest, ich weiß, dass wir die jungen Leute sehr, sehr stark einbinden werden bei uns. Warum? Die kommen doch ganz anders an die junge Generation heran wie ich. Ich komme nur noch an einen gewissen Teil unserer Gesellschaft überhaupt dran, durch die Art, wie ich ticke, durch mein Alter und so weiter. Ich bin froh, dass wir Älteste in unserem Leitungskreis haben, die jung sind, noch sehr jung. Und die wiederum ihre Gruppe von Menschen haben, die sie prägen, in die sie investieren. Das Evangelium hilft uns, weil es uns immer wieder drängt, den Blick für die verlorene Welt zu haben. Das ist auch der wichtigste Grund, warum wir hier unbedingt in unseren Gemeinden etwas unternehmen müssen. So eine S-Kurve kann wirklich neue Energie in eine Gemeinde bringen. Ist die Frage, was? Was könnte man machen? Also ich bin sogar überzeugt, dass jeder Gemeindebereich neu durchdacht werden muss von dieser Frage, wie kriegen wir wieder eine neue Vision, eine Sicht für unseren Auftrag. Das gilt für den Kindergottesdienst, es gilt für die Jugendarbeit, es gilt für den musikalischen Bereich, es gilt für alles. Jeder Bereich der Gemeinde ist prädestiniert, aufzubauen, irgendwann ein paar Jahres festzuhalten, dann runterzugehen. Jeder. Deshalb sind wir gut beraten, wenn wir Bereichsleiter oder Diakone haben, die ein Stück etwas Königliches an sich haben, die etwas Strategisches, Visionäres an sich haben, weil sie an der Stelle helfen können. Und wenn sie es nicht haben, müssten andere Leiter reingehen und ihnen helfen. Wir sitzen regelmäßig mit unseren Kindermitarbeitern zusammen und helfen ihnen von der Gabenkombination, die wir im Leitungskreis haben, damit das auch weitergeht. Und so mit anderen Bereichen. Da kann man viel, viel nachdenken. Und ich mache euch Mut, ich fordere euch heraus, über sowas auch in euren Teams nachzudenken. Es ist natürlich auch schmerzhaft manchmal, wenn man die Frage hat, wo ist unser Bereich zurzeit? Was brauchen wir? Wie kriegen wir diese Visionskurve, diese S-Kurve wirklich rein? Aber es lohnt sich, um des Evangeliums willen. Weil ihr so brav zugehört habt, eine kleine Geschichte. Es ist Sommer 2008. Ein Musiker, damals nicht sehr bekannt, David Carroll, steigt in ein Flugzeug. Von Chicago nach Nebraska soll er fliegen. Und er sitzt im Flugzeug und sieht, er ist noch im Flughafen, das Flugzeug steht. Er sieht, er traut seinen Augen nicht, durch die Luft fliegt seine Gitarre, eine Taylor-Gitarre. Also nicht gerade die, aber das ist eine Taylor-Gitarre. Das Flugpersonal, das soll diese Gitarre verladen und die schmeißen durch die Luft, die Gitarre landet am Boden. Und David sagt, die ist kaputt. Und er wendet sich sofort ans Flugpersonal und sagt, meine Gitarre, das weiß man nicht, ob sie kaputt ist und so weiter. Das wird man ja sehen, wenn man wieder landet. Natürlich, er landet, er sieht, seine Gitarre ist kaputt. Er geht durch manche Instanzen, Flugpersonal, das war United Airlines. Er wollte nur seine $3,000 für seine Gitarre bekommen und nicht mehr. Und er wird immer abserviert und immer abserviert. So etwa ein Jahr versucht dieser Mann mit United Airlines seine 3.500 Dollar zu bekommen und stößt auf taube Ohren. Und dann am 6. Juni 2009 erscheint auf YouTube ein Song, der, ich kann ihn nicht singen, man kann ihn abhören, United Breaks Guitars. United zerschlägt Gitarren. Und innerhalb von wenigen Tagen ist dieser Song 2 Millionen Mal angeklickt. United meldet sich bei diesem David Carroll und sagt, wir bezahlen die, und die Gitarre, das tut uns so leid, dass das, was ihr sagt, herzlichen Dank, inzwischen bin ich so bekannt und so berühmt, wenn ihr wollt, könnt ihr das an irgendeine Organisation spenden. Und das haben die natürlich auch gemacht, damit da auch wieder alles gut ist. Und jetzt sagen uns Leute aus dem Management, die sagen uns, das war eine Lösung zweiter Ordnung. Die Lösung erster Ordnung, geh zu den Instanzen, bitte um dein Geld und so weiter, hat irgendwann nicht mehr funktioniert. Und ich sage uns, wisst ihr was, sucht nach Lösungen zweiter Ordnung. Nach einem völlig, völlig anderen Weg. Zwei Dinge, mit denen ich schließe. Erstens einmal, das Evangelium ist eine Lösung zweiter Ordnung, ist keine Lösung erster Ordnung. Kein Mensch würde auf die Idee kommen. Es ist genial, dieses Evangelium, das in unserem Leben eine Erneuerung bewirkt, die täglich sein kann, wo Gottes Geist und Gottes Kraft immer und immer wieder neu zufließen kann. Das ist eine Lösung zweiter Ordnung. Ich möchte allen Gemeinden Mut machen. Entweder wir haben dieses Evangelium in seiner Fülle und dann kann Gott vielleicht in unserer Gemeinde oder in unserem Gebiet auch noch einmal etwas schenken. Aber Gott wird nicht weder eine Reformation noch eine Erweckung über irgendwelche neuen Methoden schaffen, ihr Lieben. Kommen wir weg von diesen Hoffnungen, dass neue Methoden, neue Formen, irgendwas Neues uns helfen kann, wenn es um Gemeindebau geht. Es ist nur das Evangelium. Und dieses Evangelium in seiner Fülle wird sich auch neue Formen suchen. Und das Zweite, sucht, wo ihr als Gemeinde wirklich spürt, es muss etwas passieren. Bittet Gott um Lösungen, die vielleicht ganz anders sind wie das, was man normal erwarten würde. Habt Mut zu neuen Wegen. Und jetzt schließe ich mit einem schönen Zitat, denn meine 37 Minuten sind auch um. Von John Owen, einem Puritaner, einem dieser alten, erwecklichen Menschen, die durch die Reformation auf der englischen Seite, englischsprachigen Seite, ein Stück das Evangelium vertieft haben. Eine ganze Bewegung, die Puritaner, großartig, das, was Gott durch sie gewirkt hat. Dass Gott und Mensch in engster Freundschaft miteinander leben können, ist ein in Christus verborgenes Geheimnis. Wir sündigen, verlorenen Menschen kämen nie auf eine solche Idee. Es ist eine Lösung zweiter Ordnung. Wer sich dieser Gemeinschaft erfreut, ist durch Christus eins mit Gott und hat Anteil an der Herrlichkeit, die dieser. Ich komme immer wieder hin, dass du die Frage stellst. Wie zapfe ich diese Ressource an? Mein Gott, du bist da. In Christus bist du mir nahe geworden. Ich möchte mich selbst üben in der Gottesfurcht und im Jubel. Der Herr Jesus soll euch als kleine Bewegung in unserem Land segnen. Jede einzelne Gemeinde, dort wo ihr seid, bekennt euch zu diesem Evangelium. Zunächst wird es nicht ganz leicht sein, diese Schritte des Evangeliums zu gehen. Aber wenn ihr es mal angefangen habt, ihr werdet spüren, wie die Gemeinde eine ganz neue Substanz bekommt in Christus. Amen.